ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Es gibt einen Schwung frische Hörbücher. Es sind drei dabei, die auf die HR2 Hörbuch-Bestenliste vom Januar gekommen sind. Von Platz 1 hören wir hier eine Kostprobe. Es ist Lyrik von Mascha Kaleko. Wir hören das Gedicht Sonne.
Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Mein Leid verklang wie ein gehauchtes Wort. Ein Meer von Licht drang flutend in die Zelle, das trug wie eine Welle mich hinfort. Und Licht ergoss sich über jede Stelle, durchwachte Sorgen gingen leis zur Ruh. Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Nun schließ ich sie so bald nicht wieder zu.
Die Interpretin haben Sie vielleicht erkannt. Das war Katharina Thalbach. Mehr von Mascha Kaleko später in dieser Hörbuchzeit. Außerdem haben wir ein Hörbuch von Heinrich Preleur über den jungen Thomas Mann. Leonie Berger bespricht Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter, die damit im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch von Josephine Sonneson geht es darum, wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft. So auch der Titel des Hörbuchs. Die Hörbuchzeit gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Wir beginnen mit einem Hörbuch vom Filmemacher Heinrich Preleur. Der mehrfache Grimme-Preisträger ist unter anderem bekannt geworden durch die Verfilmung Buddenbrooks und einige sogenannte Dokudramen. Zum Beispiel auch über die Familie des Schriftstellers Thomas Mann. Die Manns heißt der Film. Jetzt hat er sich in einem Buch und Hörbuch erneut Thomas Mann genähert. Der Titel lautet »Ein tadelloses Glück«. Der junge Thomas Mann und der Preis des Erfolgs. Dorothee Meyer-Karweg, um welche Phase in Thomas Manns Leben geht es denn hier genau?
Ja, in die Manns hat Preleur ja die Geschichte der Familie rund um Thomas Mann von 1923 bis 1955 geschrieben. Und hier widmet er sich der Zeit davor, also Thomas Manns Jugend, den ersten schriftstellerischen Erfolgen und vor allem dem Werben um und die Heirat mit Katja Pringsheim.
Heinrich Preleur ist bekannt für seine Dokudramen, in denen er in seinen Filmen Interviews mit gespielten Szenen vermischt. Wie geht er in Buch und Hörbuch jetzt vor?
Auch hier ist es eine Mischung aus Fakten und Fiktion und zur Machart gibt der Autor im Vorwort Auskunft. Und da hören wir mal rein, es liest Hans Zischler.
Es ist ein faktengestützter Text. Sämtliche Dialoge beruhen auf Recherchen, Dokumenten und Gesprächen. Gelegentlich sind sie frei erfunden. Ich habe mir damit die Freiheit des romanesken Erzählens genommen, habe Orte, Menschen und Begegnungen nicht immer haargenau nach Tag und Stunde eingehalten. Zwischen der naturalistischen Genauigkeit und dem verdichteten Erzählen gibt es Gewinne, auf die ich nicht verzichten wollte.
Also Preleur hat ja für den Dreiteiler die Manns viele Interviews mit den noch lebenden Familienmitgliedern und Freunden und Bekannten von Thomas Mann geführt, also intensiv recherchiert, aber ja, es bleibt hier eine Mischung aus Fakten und Fiktion.
Im Film kann man Fakten und Fiktion gut unterscheiden. Man hat die Interviewsequenzen und die gespielten Szenen. Wie genau ist es hier?
Ja, hier fällt die Unterscheidung schon ein bisschen schwerer. Das betrifft vor allem natürlich sehr private Dinge, beispielsweise die Homoerotik von Thomas Mann. Viele Aufzeichnungen darüber hat er später vernichtet. Und da hören wir mal eine Passage aus der Jugendzeit über eine erste Schwärmerei.
Er hatte sich in den hübschen und wohlgebauten Armin verliebt und ihm, naiv, nichts Böses ahnend, seine Liebe gestanden. Armin hatte ihn nur ausgelacht. Es war ein dummer Fehler gewesen, seine Gefühle so offen und ungeschützt zu bekennen. Außerdem hatte Tommy Liebesgedichte geschrieben, unschuldige Schwärmereien, die noch gar keinen unmittelbaren Bezug zu den Erlebnissen zwischen Thomas und Armin hatten. Als an deiner Brust ich ruhte, als um den Freund den Arm ich schlang und ich in süßer Lust mich wiegte, als er Armin das verschämt gezeigt hatte, hatte der nur laut gelacht. Und als er seinem Bruder Heinrich, dem großen Vorbild, seine Seelenergüsse geschickt hatte, schrieb der in einem Brief an den Freund Ludwig Ebers, dass solche Verse ihm ein peinliches Gefühl verschafften, das mir in ähnlicher Weise nur Platen, der Ritter vom Heiligen Arsch, verursacht hat.
Ja, also der Bruder Heinrich kann schon ganz schön drastisch sein. Ja, Thomas Mann selbst nannte seine homoerotischen Gefühle seinen Geburtsfehler und er meinte dann eben, ihm nicht nachgehen zu dürfen. Und so ist es dann folgerichtig, dass er nach dem Umzug mit Mutter und Geschwistern nach München, der Vater ist früh an Krebs gestorben, sich auf die Suche nach einer Ehefrau macht und da greift er dann sozusagen gesellschaftlich nach den Sternen.
Der wohlhabenden Familie Pringsheim aus München.
Genau, 1904 lernt er Katja Pringsheim kennen, die Tochter des jüdischen Mathematikprofessors Alfred Pringsheim und dessen Frau Hedwig. Und bei einer Opernaufführung macht er seinen Freund, den Tiermaler Paul Ehrenberg, auf diese Katja und ihren Bruder aufmerksam.
Thomas gab ihm sein Opernglas. Da ist sie, schau selber. Nun sah Paul seinerseits höchst interessiert hinunter zur Familie in der ersten Reihe. Aber bewacht von Vater und Mutter und wohl einem Bruder, berichtete er. Das ist ihr Zwilling. Thomas nahm das Opernglas wieder an sich. Das vermute ich jedenfalls. Ich habe sie neulich im Englischen Garten gesehen, die gleichen hellweißen Anzüge mit gleichen Mützen und weißen Leinenschuhen, so kamen sie auf einem Tandem daher. Im identischen Takt der Bewegung. Es war wie eine überirdische Erscheinung, man konnte gar nicht unterscheiden, wer das Mädchen war und wer der Junge. Paul blickte seinen Freund nun doch etwas erstaunt an. »Du meinst das aber nicht ernst, oder?« Thomas antwortete nicht und betrachtete erneut das Wunder von einem Mädchen neben ihrem Zwilling. In diesem Augenblick war der Applaus für den Auftritt des Dirigenten zu hören, der die erste Geige mit einem Handschlag begrüßte. Als der Saal sich schließlich verdunkelte, sah Thomas wieder hinüber zu Paul. »Die oder keine?«
»Die?« Oder keine. Thomas Mann möchte unbedingt eine junge Frau heiraten. Als Homosexueller. Warum ausgerechnet diese?
Ja, wir haben es im Ansatz gerade gehört. Katja Mann hat schon eine leicht männliche Ausstrahlung. Sie ist sehr sportlich, selbstbewusst, emanzipiert. Und ja, sie ist natürlich auch reich. Und Thomas Mann wünscht sich eine bürgerliche, um nicht zu sagen großbürgerliche Existenz. Und er rechnet sich Chancen aus. Immerhin hat er 1901 den Roman Buddenbrooks mit großem Erfolg veröffentlicht.
Verliebt sich jetzt Katja in den aufstrebenden Schriftsteller?
Ah, ich sag mal, das dauert. Sie findet ihn zuerst sogar ein bisschen albern und ist schlicht nicht verliebt. Und es ist sehr unterhaltsam mitzuhören, wie Thomas Mann mit großer Hartnäckigkeit versucht, an die Familie und damit auch an Katja heranzukommen.
Ein Blick ins Nähkästchen, wie schafft er das?
Also Professor Pringsheim ist ein großer Kunstmäzen und seine Ehefrau Hedwig war Schauspielerin. Das heißt, man trifft sich bei kulturellen Anlässen. Ja, und dann spielt Katjas Mutter Hedwig eine durchaus große Rolle. Der gesteht Thomas Mann nämlich zuerst seine Zuneigung zu Katja und die lädt ihn dann immer wieder ein. Ihre Tochter muss Hedwig Pringsheim aber ja regelrecht zur Heirat überreden.
Was hat denn dann den Ausschlag gegeben, dass sie ja sagt?
Ja, Thomas Manns Briefschreibekunst, seine Hartnäckigkeit, sein Erfolg als Schriftsteller, aber offensichtlich auch das Gefühl von Katja, dass sie ja eh mal heiraten muss, was ihre Großmutter, die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm, natürlich etwas anders sieht. Eine lustige Episode gibt es dann noch, als Thomas Mann nicht zu seiner eigenen Verlobung erscheint. Er hat sie schlicht verschlafen, wohl aus Angst vor der eigenen Courage. Und Professor Pringsheim poltert dann zwar, aber es gibt dann doch noch eine zweite Chance und 1905 ist dann standesamtliche Hochzeit.
Und die Homosexualität von Thomas Mann, gesteht er seiner Frau die vor der Ehe?
Ja, wohl nicht, aber es muss ihr dann immer klarer geworden sein und sie hat es dann akzeptiert. Der Roman endet ca. 1911 mit der Veröffentlichung der Novelle Tod in Venedig, in der Thomas Manns homoerotische Neigungen ja auch sehr deutlich werden.
Hans Zischler ist der Interpret dieses Werkes. Wie gefällt er Ihnen?
Er hat eine sehr angenehme Noblesse und vornehme Zurückhaltung und gleichzeitig bringt er eine schöne Leichtigkeit, auch Ironie und Witz in diesen Roman. Also da habe ich ausgesprochen gern zugehört.
Also kann man sagen, ein großes Lob für dieses Hörbuch über den Beginn der Karriere Thomas Manns?
Ja, ist eine gute Mischung aus Zeit- und Familiengeschichte, unterhaltsam geschrieben und ebenso interpretiert. Einzelne Kapitel werden dann noch durch so kleine Musikzäsuren des Komponisten Hans P. Ströhr unterteilt. Ja, und Thomas Manns Biografie ist und bleibt einfach interessant. Es ist aber so, dass Breleur an dessen ganz tiefe Beweggründe für beispielsweise die Ehe mit Katja Pringsheim natürlich nicht herankommen. Das liegt aber sozusagen in der Natur der Sache. Auch die Kinder, mit denen Breleur ja hat sprechen können, werden nicht alles darüber erfahren haben. Es bleiben also Geheimnisse.
Heinrich Breleur. Ein tadelloses Glück, der junge Thomas Mann und der Preis des Erfolgs, gelesen von Hans Zischler. Zwei MP3-CDs haben eine Dauer von fast 15 Stunden, sind bei DAV erschienen und kosten 25 Euro. Das Hörbuch kam auf den zweiten Platz der H2-Hörbuch-Bestenliste vom Januar. Mascha Kaleko hatte 1933 mit dem lyrischen Stenogrammheft ihren ersten großen Erfolg. 1935 erhielt sie als Jüdin Berufsverbot im Nazi-Deutschland, emigrierte später in die USA und dann von dort aus nach Israel. Sie starb am 21. Januar 1975. Zum 50. Todestag kam im Verlag Jumbo Gojalit nun das Hörbuch mit dem Titel »Ich tat die Augen auf und sah das Helle« mit Texten Kalekos heraus. Es gibt schon einige Anthologien mit Lyrik der Dichterin. Und was zeichnet genau diese Zusammenstellung aus, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, es sind zwei Dinge. Zum einen sind hier nicht nur Gedichte, sondern auch Prosatexte enthalten. Und dann stammt diese Zusammenstellung vom Schriftsteller Daniel Kehlmann, der bekannt geworden ist mit dem Roman Die Vermessung der Welt und ja schon viele Preise bekommen hat.
Tritt denn Daniel Kehlmann irgendwie in dem Hörbuch in Erscheinung?
Ja, indirekt. Er hat nämlich das Vorwort geschrieben, worin er die Bedeutung Mascha Kalekos hervorhebt und ihre Biografie kurz zusammenfasst. Und da hören wir auch mal einen kurzen Ausschnitt, in dem er auf die lang anhaltende Ignorierung der Dichterin hinweist. Und bitte aber nicht über die Stimme erstaunt sein, das ist nämlich nicht seine eigene.
Keine Literaturgeschichte der Deutschen vermerkt sie, schrieb Horst Krüger 1975 in seinem Nachruf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Im 20-bändigen Brockhaus ist sie nicht notiert. Eine Integration in unsere Literaturszene fand nicht mehr statt. Und so blieb es für eine Weile. Noch in den 90er Jahren erwähnten die Lexika deutsche Dichterinnen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart und das Lexikon deutschsprachiger Schriftstellerinnen 1800 bis 1945 ihren Namen ebenso wenig wie das Metzler Autorinnenlexikon oder Kindlers Literaturlexikon.
Ja, gehört haben wir hier Inga Reuters, die arbeitet im Lektorat vom Jumbo Verlag. Und ich sag mal, ich finde es hier sehr schade, dass Daniel Kehlmann diesen Text von nur knapp 9 Minuten nicht selbst gesprochen hat. Also diese weibliche Stimme, die hat mich so irritiert und sie passt einfach nicht so gut.
Ja, empfinde ich genauso. Aber jetzt mal zum Inhalt des Ausschnitts. Das ist schon ziemlich erschütternd, dass sie lange so negiert wurde.
Ja, und heute gilt sie als ganz wichtige Stimme aus der Zeit des Beginns bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich kenne auch kaum jemanden, der das Lebensgefühl dieser Epoche so gut auf den Punkt gebracht hat. Anhand dieser Texte erfahren wir aber eben nicht nur etwas über die Zeit, sondern auch viel über ihr persönliches Leben. Dazu ein Gedicht mit dem Titel »Interview mit mir selbst«. Hier liest Marion Elskis.
Ich bin als Immigrantenkind geboren, in einer kleinen, klatschbeflissenen Stadt, die eine Kirche, 2 bis 3 Doktoren und eine große Irrenanstalt hat. Mein meistgesprochenes Wort als Kind war Nein. Ich war kein einwandfreies Mutterglück. Und denke ich an jene Zeit zurück, ich möchte nicht mein Kind gewesen sein. Im Ersten Weltkrieg kam ich in die 8. Gemeindeschule zu Herrn Rektor May. Ich war schon 6, als ich noch immer dachte, dass, wenn die Kriege aus sind, Frieden sei. 2 Oberlehrer fanden mich begabt, weshalb sie mich zwecks Bildung bald entfernten. Doch was wir auf der hohen Schule lernten, ein Volk, die Arier, haben wir nicht gehabt. Beim Abgang sprach der Lehrer von den Nöten der Jugend und vom ethischen Niveau. Es hieß, wir sollten jetzt ins Leben treten. Ich aber leider trat nur ins Büro. 8 Stunden bin ich dienstlich angestellt und tue eine schlecht bezahlte Pflicht. Am Abend schreibe ich manchmal ein Gedicht. Mein Vater meint, das habe noch gefehlt. Bei schönem Wetter reise ich ein Stück per Bleistift auf der bunten Länderkarte. An stillen Regentagen aber warte ich manchmal auf das sogenannte Glück.
Ja, ich finde das wirklich großartig.
Sehr schön.
Ja. Und hier jetzt noch ein Gedicht über ihren Sohn Steven. Sie musste ja in der Zeit des Nationalsozialismus mit Mann und Kind in die USA emigrieren. Und interpretiert wird dieses Gedicht von Julia Nachtmann.
Einem kleinen Emigranten. Für Steven. Du, den ich liebte, lang bevor er war, den Unvernunft und Liebe nur gebar, der blassen Stunden Licht und Himmelslohn, mein kleiner Sohn. Du Kind, mein Herz gehörte dir schon ganz, als du ein Nichts noch warst, ein ferner Glanz aus deines Vaters dunklem Augenpaar in jenem Jahr. Du hattest gerade deinen ersten Zahn, da setzten sie aufs Dach den roten Hahn. Der schwarze Mann, die bittere Medizin, sie hieß Berlin. Du lerntest wieder aufstehen, wenn man fällt. Dein Kinderwagen rollte um die Welt. Du sagtest Danke, Thank you und Merci, du Sprachgenie. Zeit, Ort und Bühne waren schlecht gewählt, jedoch die Handlung scheint mir nicht verfehlt. Schon strebst du zu den Sternen, kleiner Baum, aus meinem Traum. Du, den ich liebte, lang bevor er war, du ferner Glanz aus einem Augenpaar, ich leg dies Buch in deine kleine Hand, du Emigrant.
Sowohl ihr Sohn als auch ihr Mann sind dann vor ihr gestorben. Das waren wirklich schwere Schicksalsschläge für sie, die ebenfalls natürlich ihren Niederschlag in ihren Gedichten gefunden haben.
Wie gefällt Ihnen denn insgesamt die Zusammenstellung der Gedichte?
Also ich finde, Daniel Kehlmann hat hier sehr gute Akzente gesetzt. Geordnet hat er die Zusammenstellung nach Themen wie Liebe, Abschied, das Immigrantendasein, das Grauen der NS-Zeit, ihre Zeit in den USA und in Israel und dann die Nachkriegszeit. Da ist viel Melancholie und Trauer dabei, aber immer wieder auch Witz und Ironie und Lebensmut. Also es ist eine wirklich sehr gute Mischung. Auch der Wechsel zwischen Lyrik und Prosa finde ich jetzt sehr gut gelungen.
Kommen wir noch zu den Interpretinnen.
Ja, wir hören hier ja eine ganze Menge von Schauspielerinnen, Julia Nachtmann und Katja Danowski. Die sprechen eher so sanft und melancholisch, ein bisschen frisch und frech, klingen dagegen Rosa Thormeyer und Marion Elskis. Und Katharina Thalbach sticht natürlich heraus mit ihrer Reibeisenstimme. Auch das ist aber gut je nach Stimmung ausgewählt, beziehungsweise zeigt, dass sich auch durch die Stimmen die Anmutung der Gedichte so ganz leicht verändern kann. Also ich habe die CD ausgesprochen gern gehört.
Mascha Kaleko, ich tat die Augen auf und sah das Helle, Gedichte und Prosa. Gelesen von Katja Danowski, Marion Elskis, Julia Nachtmann, Katharina Thalbach und Rosa Thormeyer. Die MP3-CD hat eine Dauer von 3 Stunden und 40 Minuten, kostet 20 Euro und ist im Verlag Jumbo Goyalit erschienen. Das Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste vom Januar. Das gleichnamige Buch ist bei DTV erschienen. Martina Hefters Texte bewegen sich zwischen Gedicht, szenischen Schreibformen und Roman. Sie veröffentlichte 3 Romane und 5 Gedichtbände. Für ihren letzten Roman, Hey, guten Morgen, wie geht es dir, erhielt sie 2024 den Deutschen Buchpreis. Meistens erscheint ein Hörbuch heute ja parallel zur gedruckten Fassung. Diesmal kam der Deutsche Buchpreis aber etwas überraschend für die Hörbuchverlage. Nach der Preisverleihung hat nun aber der Argon Verlag auch die Lesung als Hörbuch herausgebracht. Es liest die Schauspielerin Inka Löwendorf. Und mit ihr beginnt auch die Besprechung von Leonie Berger.
Hi, Schönste. Hallo, Hübsche. Hi, du Sonnenschein, wie geht's?
Nachrichten wie diese bekommt Juno jede Nacht auf Instagram. Männer, die ihr Profilbild gesehen haben und sie anschreiben. Männer, deren Profilnamen mit Unterstrich und Jahreszahlen verklausuliert sind und die sich auf ihren Fotos braun gebrannt bei beneidenswerten Freizeitaktivitäten zeigen. Juno weiß, dass das alles nicht echt ist. Vermutlich handelt es sich bei diesen ganzen Anfragen um Love-Scammer. Junge Männer, die das Profil eines anderen gekapert haben, um vermeintlich alleinstehende und reiche Frauen in eine Chat-Beziehung zu locken und irgendwann um Geld zu betteln. Juno, weder alleinstehend noch reich, antwortet diesen Männern zum Zeitvertreib. Sie kann nachts nicht schlafen. Tagsüber kümmert sie sich um ihren schwerkranken Mann Jupiter, absolviert Tanztrainings und plant ihre nächste Performance. Nachts, in den Chats, lügt sie nach Herzenslust oder nervt die Love-Scammer mit ausführlichem Geplauder.
Der Scammer war unwichtig geworden, während sie das schrieb, obwohl er zuerst einzusteigen versuchte. Ja, meine Liebe, wahre Liebe ist etwas Wunderbares. Rotes Herz. Ich find's immer toll, wenn wahre Liebe erst im Tod ihre Wahrheit zeigt. Bitte, sag nicht solche Sachen, Liebste. Doch, genau solche Dinge will ich sagen. Der Tod ist's, der uns am Ende eint. Ich freue mich, das mit dir zu teilen, übrigens. Bitch. So endeten die Chats jedes Mal. Die Scammer antworteten irgendwann nicht mehr und dieser eine hier wurde aggressiv. Juno war ihm nicht einmal böse. Sie sprach ja genau so in leiser Aggression, wenn sie ehrlich war. Es kam ihr manchmal vor, als wäre es ihre aufrichtigste Haltung. In den Chats war sie womöglich die echte Juno.
Das Spielen mit Lüge und Wahrheit, echt und unecht, bekommt eine neue Dimension, als Juno einen der Scammer enttarnt, dieser sich aber nicht verabschiedet, im Gegenteil. Er schreibt ihr weiter mit seinem vermeintlich echten Profil. Er heißt Beno und wohnt in Nigeria. Ob das stimmt? Wer weiß. Juno lügt immer noch ein bisschen. Sie macht sich 3 Jahre jünger, verschweigt ihren Mann und behauptet, sie sei Schauspielerin, was sie gerne wäre. Dass sie damit eine Grenze überschreitet, ist ihr klar. Immer wieder keimt Misstrauen in ihr. Schauspielerin Inka Löwendorf ist fabelhaft darin, diese zunächst nur geschriebenen Dialoge lebendig zu machen. Stimmungsschwankungen und Ironie macht sie genau hörbar, ebenso wie die Enttäuschung Benus, wenn er Junos Misstrauen spürt. Irgendwann beginnen die beiden sogar, sich in Videocalls zu unterhalten, eine weitere Grenze, die fällt. Beno erzählt, dass er vielleicht wegen eines Jobs nach Port Harcourt ziehen würde.
Beno rauchte, wie immer. Qualm nebelte ihn ein, trübte das Kerzenlicht. Dort ist's viel schlimmer als hier. Er meinte seine Stadt. Es sei trostlos und gefährlich in Port Harcourt. Dauernd gäbe es Schießereien. Dann sagte er, dass Nigeria überhaupt ein schreckliches Land sei. Er schaute nicht zu ihr hin. Sein Blick fuhr durchs Zimmer, blieb irgendwo hängen. Das Land tut nichts für seine Leute, sagte Beno, und Juno wusste wieder mal nicht, was sie antworten sollte. Dass man sich politisch engagieren müsse, dass man eine Revolution anzetteln müsse, dass man was tun müsse, sagte sie alles nicht. Weil es vielleicht auch nutzloser Bullshit war, wenn es aus ihrem Mund kam. Einem Mund in Deutschland. Juno sagte, dass es ihr leid tue. Danke, sagte Beno. This means a lot to me. Dann sagte er noch etwas. Du siehst so lieb aus. Du kannst gar nicht böse sein, sagte er.
Kann es das geben? Eine echte Freundschaft im virtuellen Raum über diese geografische und kulturelle Distanz hinweg? Autorin Martina Hefter zeigt in »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« wie viele Schichten unter eigentlich oberflächlichen Chats zutage kommen können. Sie fragt nach Vertrauen und Gerechtigkeit, nach wahren Gefühlen und Lügen im Alltag. Schauspielerin Inka Löwendorf gelingt eine fabelhafte Umsetzung all dieser Unwägbarkeiten, mit denen Juno zu kämpfen hat. Ihre einfühlsame Lesung ist abwechslungsreich und unterhaltsam, verliert aber nie den nötigen Ernst. Ein Hörbuch, das man gerne mehrmals hören will, um sich an den vielen Nuancen zu erfreuen und immer wieder neue Facetten zu entdecken.
Leonie Berger besprach Martina Hefter »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« gelesen von Inka Löwendorf. Eine MP3-CD mit einem Hörvergnügen von 5 Stunden und 9 Minuten kostet 22 Euro und ist im Argon Verlag erschienen. Jetzt kommen wir zu unserem Kinderhörbuch. Heute ist es für Kinder ab 10 von Josephine Sonneson. Der Titel ihres neuen Kinderromans heißt »Wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft«. Bammel, das ist ja die Umschreibung für Angst vor etwas. Dorothee Meyer-Karwick, wer hat denn Bammel vor was?
Ja, es geht ja eigentlich darum, dass ja jeder von uns vor irgendetwas Angst hat. Es gibt aber noch ein zweites Thema in diesem Hörbuch und das ist Freundschaft und auch Eifersucht.
So, wer ist die Hauptfigur?
Das ist Ellie, ein Mädchen, 10 Jahre alt, und die erzählt die Geschichte auch. Sie wohnt mit Jaro, der ist 11, zusammen in einem Mietshaus. Und die zwei sind schon immer miteinander befreundet. Sie haben so ein Versteck auf dem Dachboden und sehen sich fast jeden Tag und sind insgesamt ja sehr vertraut. Und eines Tages sagt Jaro dies zu Ellie.
Ich will das nicht mehr, sagt Jaro und sieht plötzlich sehr ernst aus. Hä? Sage ich. Ich will kein Angsthase sein, sagt Jaro und guckt in die Straße, in die wir sonst nie einbiegen. Dort wohnt nämlich der Kläffer. Aber du bist kein Angsthase, sage ich und mache einen Schritt auf Jaro zu. Beste Freundinnen müssen sich manchmal an was erinnern. Ja, aber, sagt Jaro, ich will kein Bammel mehr haben. Ich will nicht immer Straßenseiten wechseln und Umwege gehen. Ich will einfach da lang gehen, wo ich lang gehen will, ohne dass mir der Bammel im Weg steht. Jaro meint es ernst. Okay, sage ich. Dann ist das unser neuer Auftrag.
Ja, und als Interpretin hörten wir hier Friedel Morgenstern. Der neue Auftrag lautet also, zu versuchen, was gegen den Bammel zu machen, gegen die Angst. Und bei Jaro ist es eben die Angst vor Hunden.
Hat Ellie denn auch Angst vor etwas?
Ja, sie hat Angst davor, in Wasser zu schwimmen, bei dem man nicht den Grund sehen kann und nicht so ganz weiß, ob vielleicht nicht ein Fisch einen ins Bein zwicken könnte.
Ja, vor etwas Angst haben ist ja auch keine schöne Vorstellung und es fühlt sich einfach nicht gut an. Wie gehen denn die beiden ihren Auftrag jetzt an?
Ja, sie versuchen es mit der klassischen Konfrontationstherapie. Um Jaros Angst zu therapieren, versuchen sie erstmal so ganz nah am Zaun vom Kläffer lang zu gehen. Das klappt aber nicht so gut, da dann nicht nur der Kläffer seinem Namen alle Ehre macht, sondern auch noch der Hundebesitzer die beiden anblafft.
Hey, ihr da, was macht ihr an meinem Grundstück? Plötzlich bellt jemand von hinten. Der Kläffer fängt natürlich auch sofort damit an. Jaro stolpert 2 Schritte rückwärts. Ich halte ihn am Arm fest, damit er nicht hinfällt. Wir drehen uns um. Ein Mann hieft sich gerade aus seinem Auto. Und der sieht aus, wie ich mir den Kläffer vorstelle, nur als Mensch. Groß und breit und mit kurzen Stoppelhaaren und mit Augenringen und Zähnefletschen. Er kommt auf uns zu und bellt dabei wie sein Hund hinter dem Zaun. Was schnüffelt ihr hier herum? Der Kläffer hinter dem Zaun ist noch lauter geworden. Jaro kneift in meine Hand. Wir haben gar nicht, sage ich. Sei still jetzt, keift der Typ über den Zaun und schüttelt den Kopf. Der Kläffer hört kurz auf und fängt dann direkt wieder an. Wenn ich angebrüllt werde, dann muss ich zurückbrüllen. Ist einfach so. Also mache ich das auch. Sie sind genauso fies wie Ihr Hund, Sie Hohlbrot. Kein Wunder, dass der die ganze Zeit bellt. Und dann rennen wir.
Tja, gerade noch mal Glück gehabt, aber Jaros Angst ist damit natürlich nicht besiegt. Ellie hat dann noch eine andere Idee. Sie will so einen süßen, kuscheligen Hund vom Friseur ausleihen, damit sie und Jaro mit ihm dann Gassi gehen können, so als kleine Konfrontationstherapie.
Das klingt nach einer viel, viel besseren Idee. Hat sie denn Erfolg damit?
Ja, bevor sie das dann durchführen können, ausprobieren können, passiert etwas, was Ellie wiederum Angst macht. Ein neues Mädchen zieht nämlich ins Haus ein, Tami. Und das findet Jaro ziemlich nett. Also so nett, dass er auch mal eine Verabredung mit Ellie vergisst und Tami sogar das Geheimversteck auf dem Dachboden zeigt. Ja, Ellie ist dementsprechend wütend und stellt Jaro zur Rede.
Seit Tami da ist, ist alles doof geworden, sage ich. Jaro verdreht die Augen. Wir wollten dir aber davon erzählen, sagt er. Ist mir egal, rufe ich. Du bist so doof, Ellie, sagt Jaro. Und du kannst nicht immer alles bestimmen. Mach ich doch gar nicht. Doch, sagt Jaro. Und kurz ist es still und Jaro guckt auf den Teppich. Und ich stehe im Zimmer und fühle mich, als wäre ich vorher noch nie in diesem Zimmer gewesen. Dabei bin ich immer hier. Aber wir haben geschworen, sage ich. Man schwört nicht nur einfach so zum Spaß. Wir haben doch einen Auftrag. Das ist doch nur ein dummes Spiel, sagt Jaro. Und dann gefriert kurz etwas in der Luft zwischen uns. Ich kann es fast knacken hören, wie wenn man Eiswürfel in Saft fallen lässt. Ich drücke unser Geheimnotizbuch fester vor meinen Bauch. Das ist kein Spiel. Du hast nur Angst, wie immer, sage ich. Ich hab keine Angst. Ich hab einfach nur keinen Bock. Ja, dann geh doch. Ja, mach ich auch, sagt Jaro. Aber weil ich ja in seinem Zimmer stehe, müsste eigentlich ich gehen. Ich verschränke die Arme. Jaro starrt mich an. Lass mich in Ruhe, sagt er.
Boah, ich bin voll auf Ellis Seite. Die Freundschaft, die scheint aber jetzt hier wirklich in Gefahr zu sein. Das ist ja ein viel größeres Problem als der Bammel vor Hunden oder eben auch dem unergründlichen Wasser.
Ja, so ist es. Und im Weiteren erzählt dann die Autorin, wie Elli Jaro als Freund wiedergewinnt und auch Tami besser kennenlernt. Und auch die anderen Ängste werden dann nach und nach auf Hosentaschengröße geschrumpft.
Also eine Geschichte für Zehnjährige mit gutem Ausgang. Wie hat sie Ihnen denn gefallen?
Ja, es ist ja was für Kinder so auf der Schwelle zum Teenager und deren Lebenssituationen und Probleme finde ich schon sehr gut eingefangen. Was am Text noch auffällt, Elli hat kein klassisches Elternhaus, Vater, Mutter, Kind, sondern sie lebt mit zwei Müttern zusammen, die eine davon schwanger. Und sprachlich gibt sich die Autorin auch sehr, ich sag mal, modern. Statt des generischen Maskulinums lässt sie Elli ein generisches Femininum verwenden. Das heißt, sie spricht also von Freundin, wenn sie Jaro und sich meint. Das finde ich etwas irritierend, aber ich sag mal, ich bin ja auch schon etwas älter und naja, da kann ich mich nicht mehr so ganz dran gewöhnen.
Sagen Sie es ruhig, eine alte weiße Frau.
Gemein.
Ich weiß. Und wie gefällt Ihnen die Interpretin Friedel Morgenstern? In den Ausschnitten klang sie, fand ich, jetzt sehr kindgerecht.
Ja, und dabei ist sie schon über 30. Aber ja, sie findet hier den richtigen Ton für Elli und auch für den etwas grummeligeren Jaro. Man spürt die Emotionen bei beiden, aber die werden nie übertrieben. Das ist schon wirklich sehr gut gemacht.
Josephine Sonneson, wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft. Gelesen von Friedel Morgenstern. Zwei CDs, das sind 2,5 Stunden, kosten 12 € und sind bei Hörbuch Hamburg unter dem Label Silberfisch erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 10 geeignet und kam auf den 2. Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste vom Januar für Kinder und Jugendliche. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.